Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Heute Morgen um 8 Uhr im Studio ist Philipp Schapfi. Guten Morgen. Yoshihiko Noda, der bisherige Finanzminister, wird Japans neuer Regierungschef. Irene hat New York verschont, andernorts hat der Tropensturm aber zahlreiche Überschwemmungen verursacht. Und Atomausstieg oder nur Ausstieg mit Hintertürchen?
Ich würde es ein bisschen mutlos finden und auch ein nicht so klares Signal, wie es Bundesrat und Nationalrat ausgesendet haben,
sagt Energieministerin Doris Leuthard vor der heutigen Beratung der Ständerätlichen Energiekommission. Und hier sind die Nachrichten mit Markus Amrain.
In Japan hat die regierende Demokratische Partei einen neuen Parteichef gewählt. Yoshihiko Noda setzte sich in der Stichwahl gegen Banri Kaeda durch. Noda ist zurzeit Finanzminister und wird morgen als neuer Regierungschef die Nachfolge von Naoto Kan antreten. Seine Wahl im Parlament ist eine Formsache, da die Demokratische Partei im Unterhaus die Mehrheit hat. Der ägyptische Investor Sami Saviris ist von einem Handelsgericht in Kairo zu 2 Jahren Gefängnis und einer Buße verurteilt worden. Saviris Gesellschaft Orascom soll bei einem Tochterunternehmen gegen Beteiligungsvorschriften verstoßen haben, die in Ägypten gelten. Das bestätigte die Orascom Holding. Saviris baut in Andermatt eine große Ferienanlage. In New York haben die Behörden die Evakuierung wegen des Tropensturms Irene aufgehoben. Der öffentliche Verkehr in der US-Großstadt normalisiert sich. Heute wollen die Flughäfen von New York ihren Betrieb wieder aufnehmen. Der Tropensturm richtete unterdessen aber in den Bundesstaaten New Jersey und Vermont große Schäden an. Die Behörden melden bisher 18 Tote. Mehrere Millionen Haushalte sind noch immer ohne Strom. Die Schäden, die Irene bis jetzt an der gesamten Ostküste verursacht hat, werden auf 7 Milliarden Dollar geschätzt. Auch die Philippinen leiden unter den Folgen eines Wirbelsturms. Nach Angaben der Behörden starben mindestens 13 Menschen. In Libyen nähern sich die Rebellen der Hafenstadt Sirte, dem Geburtsort von Muammar Gaddafi. Sirte gilt als eine seiner letzten Bastionen. Die Stadt wird seit 3 Tagen von der NATO bombardiert. In Tripolis haben die Rebellen in den letzten Tagen etwa 10.000 Inhaftierte befreit. Der Rebellenrat schätzt, dass das Gaddafi-Regime in den letzten Monaten bis zu 60.000 Personen inhaftiert hat. Zehntausende von ihnen werden vermisst. Laut der UNO leidet die Bevölkerung von Tripolis unter Versorgungsengpässen. Es gebe nicht mehr genügend Güter des täglichen Bedarfs. In Israel sind bei einem Anschlag 7 Menschen verletzt worden. Ein Palästinenser habe in Tel Aviv mit einem Auto 2 Menschen angefahren und anschließend 5 weitere mit einem Messer verletzt, berichtet die israelische Zeitung Haaretz. Die Polizei konnte den Mann festnehmen. Dabei sei er leicht verletzt worden. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.837 Punkten, plus 0,4%. Der Dollar wird zu 80,87 Rappen gehandelt, der Euro zu 1,1752 Franken bzw. zu 1,4533 Dollar. Das Wetter. Heute oft sonnig, im Mittelland zunächst aber lokal Nebel. Am Nachmittag vor allem in den östlichen Bergen einige Quellwolken. Höchsttemperaturen um 22 Grad, im Wallis bis 25 Grad.
Heute Morgen um 8 Uhr und gleich 4 Minuten. Japans Finanzminister Yoshihiko Noda wird neuer Premierminister und damit Nachfolger von Naoto Kan. Die regierende Demokratische Partei hat Noda zu ihrem neuen Parteichef gewählt. Er wird somit automatisch auch neuer Regierungschef. Ich habe unseren Beobachter in Tokio, Martin Fritz, gefragt, wer ist dieser Yoshihiko Noda?
Ja, das ist ein sehr unscheinbarer und oft unterschätzter Mann, 54 Jahre alt. Hat wirklich eine sehr beeindruckende emotionale Rede gehalten heute Vormittag. Er hatte Worte gefunden, die, glaube ich, Politiker nur selten wählen. Er hat gesagt und hat einen Vergleich aus der Fischkunde genommen. Er hat gesagt, ich bin kein Goldfisch, ich bin ein Steinbeißer. Und er komme aus armen Verhältnissen und deswegen würde er auch nicht so aussehen wie ein Stadtkind. Und das hat die Abgeordneten sehr beeindruckt und offenbar dazu geführt, dass viele Leute, die vorher für Maehara, den den Außenminister, der sehr gut aussieht und aus den gehobenen Kreisen kommt, doch sich entschieden haben, für Noda zu stimmen. Und er ist eine Kämpfernatur, er ist ein erfahrener Judoka mit schwarzem Gürtel, also das ist der zweithöchste Gürtel. Er ist nach dem Studium an einer privaten Universität durch 3 Jahre harte Schule der Matsushita Elite Akademie gegangen. Da marschiert man außer Kursen zur freien Marktwirtschaft mal 100 Kilometer in 24 Stunden. Man muss mit Soldaten trainieren und auch mal öffentliche Toiletten in Parks putzen, um genügend Durchhaltevermögen für eine politische Karriere zu bekommen.
Naoto Kan geriet nach der Tsunami- und Atomkatastrophe in die Kritik. Was hat er verpasst, was nun sein Nachfolger schnellstens anpacken muss?
Naoto Kan hatte eine Menge guter Ideen, die auch vor allen Dingen im Ausland wohlwollend aufgenommen wurden. Aber ihm fehlte jegliches politisches Talent, diese Ideen auch in Politik umzuwandeln. Also er war in dieser Hinsicht sicherlich ein unfähiger Politiker. Und ich denke mal, Yoshihiko Noda hat da weitaus bessere Chancen mit seiner Zurückhaltung und auch mit seinem Redetalent. Er kann Leute sehr gut überzeugen. Und er hat schon gesagt, er wird versuchen, eine große Koalition zu schmieden und die bisherige Blockadepolitik der Liberaldemokratischen Partei zu beenden. Und ich denke mal, dass er durchaus die Fähigkeiten hat, da Bewegung in die Politik reinzubringen. Und er ist auch derjenige, der gesagt hat, wir können nicht mehr warten mit Steuererhöhungen, weil wir einfach zu viele Schulden machen. Er war der einzige von den Kandidaten, der den Mut hatte, das so auszusprechen. Und man kann gespannt sein, ob er tatsächlich versuchen wird, dieses Versprechen umzusetzen.
Der neue Premier wird der 6. sein in 5 Jahren. Ist Japan so schwierig zu regieren?
Japan ist nicht schwierig zu regieren, aber das politische System ist so konstruiert, dass die Politiker nur auf dem Papier viel Macht haben, aber nicht in der Praxis. In der Praxis ist Japan ein Staat, der von Bürokraten regiert wird. Politiker haben nur relativ wenig Einflussmöglichkeiten. Ich erinnere nur an die Fukushima-Atomkatastrophe. Da bestimmten Beamte aus dem Handelsministerium und aus der Atomaufsicht und die Manager von TEPCO das Bild in der Öffentlichkeit und von der Regierung war nicht viel zu hören und zu sehen. Und das liegt einfach daran, dass die Beamten einfach sehr geschickt hier ihre Macht ausspielen und die Politiker oft in den Hintergrund drängen. Und die Demokratische Partei ist ja vor 2 Jahren angetreten, diese Machtverhältnisse umzukehren. Und ja, man darf gespannt sein, ob diese Revolution, die vor 2 Jahren begonnen wurde, ob Noda die fortsetzen kann und will.
Einschätzungen von Martin Fritz in Tokio. Das Wetter hat die amerikanische Ostküste am Wochenende in Atem gehalten. Der Tropensturm Irene verschonte zwar New York weitgehend, dafür gab es in anderen Bundesstaaten viele Flutschäden. Peter Vögeli.
New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg gab gestern Abend Entwarnung, das Schlimmste sei vorbei und die Wasserpegel begannen zu sinken.
The good news is, the worst is over and we will soon move to restore and return mode. Dangers of additional flooding have been eliminated and the existing flooding should start to go down.
New Yorks U-Bahn soll bereits heute Morgen zumindest nach einem reduzierten Fahrplan den Betrieb wieder aufnehmen und auch an Wall Street soll der Handel heute Montag ganz normal eröffnet werden. Die New Yorker Flughäfen werden im Verlauf des Tages ebenfalls den Betrieb wieder aufnehmen. Während die Metropole weitgehend verschont blieb, melden zahlreiche Bundesstaaten, vor allem New Jersey und Vermont, erhebliche Flutschäden. Bislang 20 Menschen verloren ihr Leben. Entlang der Ostküste fiel der Strom für rund 5 Millionen Menschen aus. Das Zentrum des Sturmes hat inzwischen die amerikanisch-kanadische Grenze erreicht. Auch wenn die US-Medien die Bedrohung aufbauschten, darf doch nicht vergessen werden, dass das Wetter in den USA eine große Rolle spielt und 2011 ein Jahr voller Katastrophen war. Im April beispielsweise starben 329 Menschen nach einem Tornado im Süden der USA. Die Kleinstadt Joplin in Missouri musste im Mai 159 Menschenleben nach einem Wirbelsturm beklagen. Texas wurde von einer Jahrhundertdürre betroffen und der Westen der USA wurde dieses Jahr von heftigen Bränden heimgesucht.
Nun ein Blick nach Libyen. In der Hauptstadt Tripolis war es die 2. Nacht in Folge weitgehend ruhig. Die Versorgungslage bleibt aber weiterhin prekär und in anderen Teilen des Landes wird noch immer gekämpft. Veronika Meyer.
Eine Woche ist es her, seit der blutige Kampf um Tripolis in seine entscheidende Phase getreten ist. Jetzt haben die Rebellen die Lage in der Stadt offenbar weitgehend unter Kontrolle. Nur noch da und dort soll es einzelne Scharmützel geben. Doch noch nimmt das Leben keinen gewohnten Gang. Viele Geschäfte sind weiterhin geschlossen. In weiten Teilen der Stadt mangelt es an Nahrungsmitteln und Trinkwasser. In den Spitälern fehlt es an Medikamenten und immer wieder fällt der Strom aus. Der Übergangsrat zeigt sich bemüht, die Engpässe so bald wie möglich zu beheben. Die Rebellen versuchen deshalb, die Küstenstraße nach Tunesien abzusichern, damit bald Hilfsgüter in großem Stil aus dem Nachbarland nach Libyen gebracht werden können. Doch noch leisten Anhänger von Muammar Gaddafi Widerstand, auch im Osten, in Gaddafis Geburtsort Sirte. Die Küstenstadt liegt zwischen Tripolis und der Rebellenhochburg Benghazi. Die Übergangsregierung verhandelt offenbar noch über eine friedliche Übergabe der Stadt. Von Seiten der Rebellen heißt es aber auch, sie stünden zum Angriff bereit, falls die Gespräche scheitern sollten. Weiterhin unklar ist, wo sich Muammar Gaddafi selbst aufhält. Gerüchte gibt es viele, gesicherte Informationen keine. Unklar ist offenbar auch das Schicksal zehntausender Menschen, die in den letzten Monaten von den Schergen Gaddafis ins Gefängnis gesteckt wurden. Die Rebellen erklärten, sie hätten seit ihrem Einmarsch in Tripolis rund 10.000 Gefangene freigelassen. Von weiteren 50.000 fehle aber jede Spur.
Veronika Mayer. Libyen ist auch Thema in einem Schwerpunkt heute auf DRS4 News. Wir beleuchten die Rolle der NATO beim Sturz des Gaddafi-Regimes. Fragen, war der NATO-Einsatz ein Erfolg, diente als Modell für künftige Einsätze und hat sich Deutschland mit seiner Enthaltung in der NATO ins Abseits manövriert? Der Schwerpunkt heute Vormittag jeweils um 15:45 auf DRS4 News. In der Herbstsession diskutiert der Ständerat den Atomausstieg. Schon heute kommt das Geschäft in die Energiekommission der Kleinen Kammer. Viele rechnen damit, dass der Ständerat das konsequente Ja von Bundesrat und Nationalrat zum Atomausstieg verwässert, indem er moderne Atomreaktorgenerationen als Option beibehalten will. Dominik Mayer.
Aussteigen aus der Atomkraft. Für den Wirtschaftsdachverband Economy Suisse war der Entscheid des Nationalrats viel zu überstürzt. Aussteigen, die Türe aber offen lassen für künftige AKW-Reaktorgenerationen. Damit könne die Wirtschaft hingegen leben, sagt Dominik Reber von Economy Suisse.
Grundsätzlich wäre man da positiv eingestellt, das kann man sagen.
Economy Suisse ist nahe dran an den Ständeräten, die ab heute in der Energiekommission über den Ausstieg beraten. Die Option Ausstieg mit Hintertürchen gewinne an Boden, sagt Reber.
Diese Tendenz ist sicher da. Also auch aus den Gesprächen, die wir führen, merkt man, dass so eine gewisse Offenheit da ist.
Die FDP setzt sich offiziell für einen Ausstieg mit Hintertürchen ein. Bei der CVP sind die Signale etwas verwirrend. CVP-Fraktionschef Urs Schwaller signalisierte jüngst, dass ein Ausstieg mit Hintertürchen eine Option sei. Auch andere CVP-Ständeräte tendieren in diese Richtung. Parteipräsident Christoph Dachbele hingegen forderte übers Wochenende seine Ständeräte öffentlich dazu auf der Linie von CVP-Bundesrätin Doris Leuthard zu bleiben. Sie wolle weiterhin einen Ausstieg ohne Wenn und Aber, bekräftigte Leuthard vor wenigen Tagen gegenüber Schweizer Radio DRS.
Ich habe immer gern klare Entscheide und nicht so wieder ein bisschen Türchenöffnungsentscheide und man weiß nicht so genau. Ich würde es ein bisschen mutlos finden. Und auch ein nicht so klares Signal, wie es Bundesrat und Nationalrat ausgesendet haben.
Doch nun muss Leuthard im Ständerat auch um den Rückhalt in den eigenen Reihen bangen. Die Option Ausstieg mit Hintertürchen hat Anhänger gewonnen, mit Unterstützung von Economy Suisse und auch beinharte AKW-Lobbyisten, die so rasch wie möglich neue AKWs bauen möchten, zeigen sich offen. Lieber ein Ausstieg mit Hintertürchen als ein bedingungsloser Ausstieg, sagt Bruno Fay, Sekretär der AKW-Lobbyorganisation AWES, der Aktion für eine vernünftige Energiepolitik.
Wir wären mindestens froh, dass der Schuh in der Türe bleibt. Das ist für uns wichtig, dass wir den Fuß in der Türe halten, dass sie nicht zugeht.
So oder so werde sich die im Parlament bestens vernetzte AWES weiterhin für neue AKWs einsetzen.
Der Krieg geht weiter,
sagt Bruno Fay. Ab heute diskutiert die Energiekommission des Ständerats. Ein Ausstieg mit Hintertürchen steht hoch im Kurs. Das würde bedeuten, dass wohl zumindest in den nächsten 10 Jahren keine neuen AKWs gebaut würden. Entscheiden wird der Ständerat Ende September.
Soweit heute Morgen am Montag. Sie finden uns auch online zum Nachhören und Herunterladen auf drs.ch. Redaktion Andreas Lüthi, Moderation Philipp Schapfi.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.